Deutschlandfunk. Der Tag.
А теперь слушайте меня,
Und jetzt hört gut zu, ihr Arschlöcher. Das sind Väter, das sind Söhne. Und diese Ärsche, die uns keine Munition geben, die sollen in der Hölle schmoren.
Dieser Mann, Jewgeni Prigozhin, Krimineller, Mörder, langjähriger Anführer des Wagner-Imperiums und der berüchtigten Söldner, ist tot. Wahrscheinlich jedenfalls. Oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls stand er auf der Passagierliste eines Privatjets, der gestern Abend bei Moskau abgestürzt ist. Und da gehen jetzt die Spekulationen und der Krimi los. War es ein Mordanschlag? War es die Rache von Putin? Oder alles eine riesig große Inszenierung? Was wir wissen, welche Theorien vielleicht am plausibelsten sind, das versuchen wir alles gleich mal zu sortieren. Und dann nehmen wir noch einen kräftigen Schluck Atomcocktail.
Ja, was TEPCO dort ableiten möchte, hat in der Tat Trinkwasserqualität.
Das sagt ein Wissenschaftler über das Kühlwasser, das gereinigte Kühlwasser vom havarierten AKW Fukushima, das seit heute in den Pazifik eingeleitet wird. Ich lasse mich in dieser Folge auch gern eines Besseren belehren, aber ganz ehrlich, ich würde das Zeug spontan auf gar keinen Fall trinken. Und die Fischer vor Ort und Greenpeace, die haben da auch so ihre Bedenken. Das alles gleich in der Tag am 24. August 2023. Heute mit mir, Josephine Schulz. Hi.
I'm not surprised.
Do you think Dubo is evil?
Also für den US-Präsidenten Joe Biden scheint die ganze Sache ziemlich klar. Er sagt hier, er sei über den mutmaßlichen Tod vom Wagner-Führer Jewgeni Prigozhin nicht überrascht. Und dann fragen ihn die Reporter, ob er glaubt, dass es ein Anschlag durch Putin war. Und dann sagt er so, naja, es gäbe jetzt wenig, was in Russland passiert, das nicht irgendwie durch Putin gesteuert sei. Also war dieser Flugzeugabsturz gestern ein Anschlag vom Kreml auf Jewgeni Prigozhin und weitere Wagner-Mitglieder? Das wäre sicher denkbar, denn wir erinnern uns, vor 2 Monaten hat Prigozhin seine Söldner zu einem Marsch auf Moskau losgeschickt, als Aufstand oder als Putsch, den er dann kurz danach selber wieder abgeblasen hat. Aber trotzdem haben sich da schon viele gewundert, dass er damit einfach so leicht davon kommt und dass es dann nur hieß, naja, er geht nach Belarus und die Wagner-Söldner, die sollen sich in die russische Armee einfügen und damit ist die Geschichte dann gegessen. Jetzt also dieser Flugzeugabsturz, ein Privatjet, wo er auf der Passagierliste stand. Und Peter Sawicki, unser Osteuropa-Korrespondent, der hat sich heute schon ein Bild zu den ganzen wilden Theorien um dieses Ereignis gemacht. Hallo Peter.
Hi, Josephine.
So, bevor wir jetzt hier die ganzen wilden Theorien durchgehen, gibt es denn erstmal irgendwelche Zweifel daran, dass das ein Anschlag war, dass das Absicht war? Weil es könnte ja im Grunde auch einfach ein Unfall gewesen sein, oder?
Könnte sicherlich, aber ich würde sagen, wenn es sich um Russland handelt, dann sollte man generell immer Restzweifel mindestens haben an den offiziellen Erklärungen und an dem, was passiert ist. Wir wissen ja, dass Desinformation ein gängiges politisches und militärisches Stilmittel in Russland ist. Und bei solchen Vorfällen wie jetzt sollte man auch besonders wachsam sein. Also dennoch, zumindest was jetzt den mutmaßlichen Tod von Prigozhin angeht, da haben sich zumindest die Anzeichen verdichtet, dass er tot ist. Wir wissen, dass ein Privatjet abgestürzt ist. Ein Privatjet, der unterwegs war von Moskau nach St. Petersburg und er ist dann gestern Abend circa 18 Uhr Ortszeit, wie es heißt, in der Region Twer, nordwestlich von Moskau, abgestürzt. Die russische Luftfahrtbehörde hat dann die Passagierliste veröffentlicht mit 10 Namen darauf, unter anderem dem von Jewgeni Prigozhin. Ein Wagner-naher Telegram-Kanal, der heißt Grey Zone, der hat am späten Abend gestern Jewgeni Prigozhin dann für tot erklärt und ihn als, Zitat, Helden und Patrioten bezeichnet. Aber es gibt auch seriöse Journalisten, die sich auf Quellen innerhalb von Wagner-Kreisen berufen, die denen gesagt haben, dass sich Prigozhin an Bord dieses Flugzeugs befunden hat. Der Fernsehsender Al Jazeera will auch erfahren haben, dass das Telefon von Jewgeni Prigozhin gefunden wurde. Näheres weiß man dazu aber auch noch nicht. Und das alles sind dennoch keine wasserdichten Beweise. Das muss man zumindest abschließend noch sagen, ob er wirklich tot ist, auch wenn es diese Indizien gibt. Ganz zu schweigen davon, ob das tatsächlich jetzt von außen herbeigeführt worden ist, aber das erscheint zumindest wahrscheinlicher, dass das Ganze von außen herbeigeführt. Heißt also, das sind zumindest jetzt zwei Theorien, über die diskutiert wird. Das Flugzeug sei entweder abgeschossen worden durch die russische Flugabwehr möglicherweise oder es habe eine Explosion an Bord des Flugzeugs gegeben. Das heißt also, eine Bombe sei da installiert worden. Hm. Das sind zwei der gängigsten Theorien jetzt.
Und wenn es ein Anschlag war, dann ist im Grunde auch klar, dass der Kreml, dass auf irgendeine Art und Weise Putin dahinter steckt, weil alles andere würde keinen Sinn ergeben. Oder wie siehst du das?
Das erscheint zumindest als das wahrscheinlichste Szenario, weil seit dem Abbruch dieser ja sehr kurzlebigen, kurzzeitigen Meuterei dieses Putschversuches, es schon hieß, dass Putin diese Meuterei, diesen Versuch, seine Macht zu erschüttern, nicht würde durchgehen lassen können. Dass Putin diesen Verrat, wie es heißt, nicht auf sich sitzen lassen kann, weil er dann schwach erscheinen würde. Also Putin selber hat im Übrigen auch in einem Interview mal gesagt, dieser Schnipsel wird jetzt in sozialen Netzwerken geteilt, dass eine Sache, die im Leben, die er nicht vergeben könne, die er nicht durchgehen lassen könne, das sei eben Verrat. Und das ist eben auch etwas, was er damals Jewgeni Prigozhin vorgeworfen hatte. Er hatte ihn zwar nicht namentlich genannt, aber das hatte sich deutlich auf ihn bezogen. Er hatte ihn als Verräter bezeichnet, sogar Parallelen zur Oktoberrevolution 1917 gezogen. Und das war ein deutlicher Hinweis darauf, dass er Prigozhin das eigentlich nicht würde durchgehen lassen können. Für viele war die Frage nur, wann das passieren würde. Und möglicherweise ist das eben gestern der Fall gewesen.
Aber das alles gegeben, was du jetzt sagst, fragt man sich ja, war Prigozhin, wenn er wirklich drin saß, lebensmüde zusammen mit anderen Wagner-Führern, darauf müssen wir vielleicht auch noch gleich eingehen, wer da mit im Flugzeug saß, war der lebensmüde, in dieses Flugzeug zu steigen, wenn er das alles doch wusste? Oder ist er da vielleicht wirklich einer Show von Putin auf den Leim gegangen, dass man erstmal so getan hat, jetzt die letzten zwei Monate, als würde man ihn in Ruhe lassen? Weil er hat sich ja auch noch ein paar Mal offen in Russland gezeigt, ne?
Ja, genau. Das ist in der Tat die große Frage, warum diese gesamte Führungsriege von Wagner, darüber können wir gleich nochmal sprechen, warum die wirklich alle in einem Flugzeug gesessen haben. War das naiv? Diese Frage kann man sicherlich stellen. Und es gibt Kommentatoren, die jetzt spekulieren bzw. analysieren, besser gesagt, dass sich Prigozhin wirklich in Sicherheit gewogen haben könnte, dass er davon ausgegangen ist, dass es da eine Art von Absprache von Sicherheitsgarantien gegeben habe. Er ist unter anderem auf dem Afrika-Gipfel, auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg vor kurzem aufgetaucht und vor kurzem erst hat er ein Video aufgezeichnet oder das soll ihn gezeigt haben irgendwo in Afrika und das lässt vielleicht Rückschlüsse darauf zu, dass er dann gedacht hat, dass er jetzt so ein bisschen seine neue Rolle möglicherweise gefunden hat, dass er sich also als nach wie vor Wagner-Chef dann stärker auf Aktivitäten in Afrika konzentriert. Und das hat möglicherweise dazu geführt, dass sich Prigozhin angesichts dieser Entwicklungen der letzten Tage und Wochen in falscher Sicherheit gewogen hat und dass er am Ende schlicht und ergreifend auch übermütig geworden ist. Und auch das ist ja kein ungewöhnliches Charakteristikum für machtbesessene Menschen.
Und du hast es schon angesprochen, da saßen auch noch andere nicht unwichtige Personen mit im Flugzeug. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wer saß da drin? Von 10 Menschen ist die Rede. Und war das dann einfach ein krass großer Kollateralschaden, wenn es ein Anschlag war? Oder hat man sich gedacht, na gut, dann treffen wir die alle auf einmal, super?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich Letzteres könnte ich mir vorstellen, denn so 7 Passagiere und 3 Crewmitglieder sollen da ums Leben gekommen sein und zu den 7 neben Prigozhin gehörte auch Dmitri Utkin, den muss man da vor allem nennen. Das ist für Prigozhin eine zentrale Person, ein enger Weggefährte und er gilt als der eigentliche Gründer der Wagner-Söldner-Truppe. Und das über ihn kann man Folgendes erzählen. Er hat eine Karriere im Militärgeheimdienst hinter sich. Er war Soldat, hat in den Tschetschenienkriegen beispielsweise gekämpft, dann auch in Syrien und in der Ostukraine. Sein Kampfname war Wagner, daher der Name für diese Organisation. Und hinzu kommt, dass auch weitere hochrangige Wagner-Söldner sich an Bord dieses Flugzeugs befunden haben sollen, darunter offenbar auch der Sicherheitschef von Jewgeni Prigozhin. Also man kann sagen, praktisch die gesamte Führung der Wagner-Gruppe.
Du hast am Anfang gesagt, es spricht vieles dafür, dass Prigozhin und auch diese anderen Männer wirklich zu Tode gekommen sind bei diesem Absturz. Das ist jetzt natürlich alles Spekulation, aber besteht auch die Möglichkeit, dass Prigozhin vielleicht gar nicht tot ist, sondern dass da etwas inszeniert wurde, damit er untertauchen kann? Auch diese These habe ich heute schon ja aus der einen oder anderen Ecke mal gehört. Gibt es da irgendwas, was für diese Theorie spricht?
Ja, in der Tat gibt es zum Beispiel diese Theorie. Es gibt zwei Varianten einer möglichen Inszenierung. Die erste bezieht sich eben darauf, dass es diese mögliche Absprache zwischen Putin und Prigozhin gegeben habe, mit dem Ziel von Putin eine Art psychologisches Zeichen an weitere potenzielle Illoyale zu senden und abzuwarten, so ein bisschen, wie würden die darauf reagieren, um dann auf diesen dann mutmaßlichen Tod von Prigozhin, um dann Illoyale ausfindig machen zu können. Die Pro-Argumente, die man da aufführen kann, ist, dass Wagner durchaus eng mit dem russischen Staat verbunden gewesen ist, auch finanziell dadurch als abhängig gewesen ist, dass Prigozhin sich zum Beispiel eben auffällig frei habe zuletzt bewegen können, dass etwa auch bei der Abtransport der Leichen an der Absturzstelle sehr schnell vonstatten gegangen sei und dass es eben doch sehr auffällig gewesen sei, dass sich die gesamte Führungsriege an Bord befunden habe. Das sind so die Pro-Argumente. Ich halte das dennoch für unwahrscheinlich, dass es diese Art der Inszenierung gegeben hat, weil das würde wiederum bedeuten, dass auch der Putschversuch vor 2 Monaten inszeniert gewesen sein muss. Und das halte ich wiederum für sehr unwahrscheinlich, dass Putin dieses große Zeichen der Schwäche jemals zulassen würde vor aller Weltöffentlichkeit. Die zweite Variante, die auch vor allem hier in Polen unter ehemaligen Russland-Korrespondenten diskutiert wird, ist, dass vielleicht Prigozhin selber das Ganze inszeniert hat. Etwas mysteriös ist auch im Zusammenhang mit den Ereignissen jetzt, dass es Berichte über ein zweites Flugzeug gibt, das sich da offenbar auch im Luftraum rund um Moskau bewegt hat, auch zur Zeit des Absturzes, und das in Moskau gelandet sein soll. Also da wird spekuliert, da könnte an Bord des abgestürzten Flugzeuges ein Doppelgänger von Prigozhin gewesen sein, weil dieser ja wahrscheinlich auch gewusst hat, dass es eine Gefahr für Leib und Leben bei ihm gegeben habe. Und es könnte dann in seinem Interesse liegen, vielleicht jetzt auch unterzutauchen, um bei den übrig gebliebenen Wagner-Söldnern Frust und Wut anzuheizen, um das dann später politisch instrumentalisieren zu können, wenn er dann vielleicht mal wieder auftauchen würde. Aber auch das ist eher Spekulation und ich würde sagen, eine unwahrscheinliche Variante.
Aber weil du das gerade ansprichst, die Wagner-Söldner, gehen wir mal davon aus, Prigozhin ist jetzt wirklich tot oder er tut so, als sei er tot, wie auch immer. Was bedeutet das denn für die Wagner-Söldner? Wie reagieren die darauf? Das ist ja für die wahrscheinlich auch krass, wenn einfach deren langjähriger Anführer umgebracht wird. Ist da irgendeine Art von Aufbegehren zu erwarten oder sagen die, ach, ist uns wurscht?
Dass das denen wurscht ist, das glaube ich nicht. Zumindest gibt es solche, denen das alles andere als egal ist, die jetzt laut vernehmbar sind. Ich hatte diesen Telegram-Kanal Greyzone erwähnt. Dort war unter anderem zu lesen, dass mit Prigozhin ein Held Russlands und ein Patriot gestorben sei. Und er sei durch Verräter Russlands getötet worden. Und weiter heißt es auf diesem Kanal, die Auftraggeber hinter dieser Tötung ahnten nicht, welche Konsequenzen das nach sich ziehen würde. Da kann man also durchaus erahnen, dass Frust- und Wutpotenzial vorhanden ist und dass es zumindest eine gewisse Fraktion gibt, die sich damit nicht wird abfinden wollen, dass Prigozhin nicht mehr da ist, zumindest fürs Erste Wagner als Gruppe ganz offensichtlich führungslos ist. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wird es Putin trotzdem gelingen, diese Gruppe unter Kontrolle zu halten? Wird er darauf setzen, dass die sich am Ende schlicht und ergreifend fügen? Oder wird es über kurz oder lang zu einer weiteren Rebellion kommen, zu einem Racheakt, wo dann viele tausend frustrierte, verärgerte Wagner-Söldner eine gewichtige Rolle spielen könnten? Das werden wir sicherlich abwarten müssen. Ich denke, Putins Kalkül ist es, darauf zu setzen, dass Wagner ohne die Führung, wie es sie bisher gegeben hat, nicht existieren kann. Sehr wichtig ist natürlich auch die Frage, wie es in Afrika weitergehen wird, in all den Ländern, in denen Wagner aktiv gewesen ist. Da geht es ja zum einen um wirklich millionenschwere Geschäfte, um Geld aus Diamanten- und Goldhandel im Gegenzug für Sicherheit, für Despoten und Militärs in Ländern wie Mali, der Zentralafrikanischen Republik oder jetzt neulich auch im Niger. Und ja, dass diese Abmachungen da weiter Bestand haben, das ist ja eigentlich auch im Interesse des russischen Staates und auch Wladimir Putins, der ja seinen Einfluss in Afrika eigentlich beibehalten will.
Okay, dann lass uns noch im letzten Schritt vielleicht darauf gucken, was das für die Ukraine bedeutet oder wie das eigentlich dort diskutiert wird. Eher als Hoffnung im Sinne, okay, in Russland ist man wieder mit internen Problemen beschäftigt, das kann für die Ukraine nur gut sein, oder muss man eher fürchten, dass Putin und seine Armee eventuell gestärkt werden, wenn sie jetzt wirklich die Wagner-Söldner sozusagen inkorporieren, der Armee unterwerfen und er jetzt nochmal gezeigt hat, wo der Hammer hängt, falls das alles so war, wie vermutet?
Ich glaube, für die Ukraine ändert sich auch aus ihrer Sicht vorerst wenig. In der Tat ist es so, dass man in der Ukraine der Ansicht ist, dass je mehr Russland mit sich selbst beschäftigt ist, dass das günstiger für die Ukraine sei. Und das war auch während dieses kurzlebigen Putschversuches der Fall. Da hatte man durchaus gehofft, dass das Ganze noch deutlich länger gehen würde, um daraus politisch oder auch militärisch Kapital zu schlagen. Ich glaube, man ist auch nicht völlig überrascht in der Ukraine. Man hat zumindest nach offiziellen Angaben damit gerechnet, dass Putin sich an Prigozhin würde früher oder später rächen müssen. Und vielleicht setzt man aber darauf, dass dadurch Putin sich gar nicht allzu sehr in seiner Position wird konsolidieren können, sondern dass eben zum Beispiel anhand dieser potenziell frustrierten Wagner-Söldner weiter Unruhe hinter den Kulissen herrschen wird und dass am Ende dann doch der Ukraine in die Hände spielen wird, weil Putin einerseits den Krieg führt, andererseits aber seine Macht nach innen hin wird weiter konsolidieren müssen. Militärisch gesehen, glaube ich, wird das ohnehin fürs Erste, zumindest in den kommenden Wochen und Monaten, gar keine allzu großen Auswirkungen haben, weil die Wagner-Söldner an sich zuletzt gar nicht allzu präsent gewesen sind in der Ukraine.
Auch bei diesem Gespräch mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki, da hört man es wieder, an verlässliche Infos zu kommen, was in Russland wirklich passiert, in Putins Machtapparat hinter den Kulissen, das ist extrem schwierig. Aber für alle, die sich dafür interessieren, haben wir am Ende dieser Folge noch einen richtig guten Tipp. Also dafür unbedingt dranbleiben. Die Nuklearkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima ist mittlerweile, denkt man irgendwie kaum, auch schon wieder über 12 Jahre her. Und dieses Ereignis damals hat weltweit ja wirklich vieles auf den Kopf gestellt.
Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Zum Beispiel in Deutschland einfach mal eine 180-Grad-Wende in der Energiepolitik, von der Verlängerung der Atomkraft schwupps zum geplanten Ausstieg. Das Problem bei der Atomkraft ist ja aber leider, man kann zwar sagen, wir knipsen die Meiler aus, aber die ganzen gefährlichen Stoffe, das radioaktive Material und so weiter, das kann man eben nicht so einfach ausknipsen, sondern das ist da und das bleibt auch erstmal da für eine sehr, sehr lange Zeit. Japan leitet ab heute Kühlwasser aus dem havarierten AKW in den Pazifik. Das wird vorher gereinigt und viele Wissenschaftler sagen, das ist total sauber, was da im Pazifik landet, also gar kein Problem. Aber manche sehen das auch anders, Greenpeace zum Beispiel oder die Fischer vor Ort.
Das Meer wird verschmutzt, die Fische, die wir dann essen, ebenso. Das fügt den künftigen Generationen großen Schaden zu. Wir haben die Verantwortung, das zu stoppen.
Und China hat sogar schon gesagt, Fisch von dort, der kommt uns auf keinen Fall mehr ins Land. Wer recht hat, ob man guten Gewissens da noch baden kann und den Fisch essen kann, das habe ich vorhin mit unserer Atomexpertin Dagmar Röhrlich besprochen. Hallo Dagmar.
Hallo Josephine.
Dagmar, lass uns noch mal bei den Grundinfos anfangen. Was passiert da jetzt? Was ist das für Wasser, das Japan in den Pazifik einleitet? Und wieso müssen wir eigentlich überhaupt noch über Kühlwasser aus einem AKW sprechen, was seit über 10 Jahren nicht mehr aktiv ist?
Also in Fukushima Daiichi gehen schlicht und einfach die Stellplätze für Wassertanks aus. Dort stehen im Moment Tanks, in denen 1,32 Millionen Kubikmeter kontaminiertes Wasser schwappt. Und dieses Wasser, das ist zum einen Kühlwasser, das benutzt wird, um diese havarierten Reaktoren weiterhin zu kühlen. Das ist halt noch nicht vorbei. Das dauert auch noch ein paar Jahrzehnte, bis die wirklich so weit sind, dass man gar nicht mehr kühlen muss. Da hat man sie wahrscheinlich schon aufgebaut. Und man kriegt auch ständig noch Regenwasser dazu, das eindringt, und Grundwasser. Man hat ja vor ein paar Jahren diesen berühmten Eiswall um die Reaktoren rum gefrieren lassen, in der Hoffnung, dass damit kein Grundwasser mehr eindringt. Aber der ist nur halbdicht und es kommt immer noch Grundwasser durch. Das heißt, jeden Tag kommen also 100 Kubikmeter radioaktiv verseuchtes Wasser dazu. Und die müssen erstmal behandelt werden und gespeichert werden. Und ja, das sammelt sich natürlich dann immens an über die Zeit.
Okay, also diese Becken sind jetzt voll. Deswegen soll das Ganze ins Wasser. Warum in den Pazifik?
Der liegt praktisch vor der Tür. Und man hatte auch durchgerechnet, was ist eigentlich, wenn wir das Wasser, wir könnten das ja auch verdampfen lassen, in die Atmosphäre rein, also aufkochen und in die Atmosphäre freisetzen. Denn wenn ich dieses Wasser behandelt habe, dann bleiben immer noch zwei Radionuklide zurück. Das ist einmal das C14, Kohlenstoff 14, den kann ich nicht abtrennen. Und vor allen Dingen ist es der radioaktive Wasserstoff Tritium. Mhm. Und den kriege ich auch beim besten Willen nicht raus. Der ist chemisch in Wassermolekül gebunden, ist sozusagen Wasser, schweres Wasser dann. Und wenn ich jetzt alles schön gereinigt habe und schaue mir an, was kann ich jetzt mit diesem Wasser machen, dann hat man halt zuerst die Idee gehabt, wir lassen es mal verdunsten, also verdampfen es und setzen es in die Atmosphäre frei. Aber zum einen kann ich dabei überhaupt nicht steuern, wo dieser Dampf denn jetzt hinzieht, diese radioaktive Wolke mit Tritium belastet. Und dann hat man ausgerechnet, dass wenn die über Land geht, die Dosis, die die Menschen dadurch abbekommen könnten, höher wäre, als wenn ich es ins Wasser ablasse. Deshalb hat man sich dafür entschieden, das Ganze ins Meer zu verklappen, aber erst nach gründlichen Reinigungen.
Okay, kannst du noch mal für die Nicht-Chemie-Experten erklären, was ist Tritium? Das hört man ja jetzt immer am meisten als Stoff, der da noch drin ist und potenziell gefährlich sein könnte. Was ist das? Warum ist das potenziell gefährlich?
Das ist schwerer Wasserstoff und der zerfällt radioaktiv mit einer Halbwertszeit von 12 Jahren. Und ist jetzt, wenn ich jetzt ein Radionuklid mir aussuchen könnte, würde ich sagen, das nehme ich, weil das am wenigsten gefährlich ist, wenn ich schon aussuchen müsste. Das ist ein schwacher Beta-Strahler, heißt das so schön. Das heißt, der sendet Elektronen aus beim radioaktiven Zerfall und die haben wenig Energie. Meine Haut kann das abbremsen, also da kommen sie gar nicht erst durch. Der wird erst dann interessant radiologisch, wenn ich ihn verschlucke oder einatme oder trinke. Und dann ist es halt so, dass die Strahlung nur sehr schwach ist, sodass also auch die Schäden an der DNA, die angerichtet werden, viel schwächer sind als beispielsweise bei Plutonium, einem Alpha-Strahler. Und dann das Nächste ist halt, dass Tritium nicht lange im Körper drin bleibt. Das hat eine biologische Halbwertszeit von 10 Tagen. Das heißt, dann ist die Hälfte wieder ausgeschieden. Und es sammelt sich nicht an.
Okay, also ich höre jetzt schon so ein bisschen aus deiner Einschätzung oder Erklärung raus, du hältst das auch für nicht so dramatisch. Allerdings hört man ja dazu sehr unterschiedliche Einschätzungen, wie gefährlich oder ungefährlich dieses gefilterte Kühlwasser dann noch ist. Greenpeace sagt zum Beispiel, da sind eben auch neben Tritium noch gefährliche Substanzen drin, die ich jetzt leider aus dem Kopf nicht wiedergeben kann, weil sie so komplizierte Namen hatten. Die japanischen Behörden und auch viele Wissenschaftler sagen, das ist total ungefährlich. Wie kommen denn diese unterschiedlichen Einschätzungen zustande? Und vor allem, wer hat Recht am Ende?
Also wegen des Tritiums würde ich mir persönlich jetzt erstmal keine Sorgen machen, solange das alles unterhalb der Grenzwerte bleibt. Das können ja gleich noch drüber reden, wie man jetzt unter die Grenzwerte kommt. Es ist aber so, dass beispielsweise auch Forscher der ETH Zürich oder der Universität von Tokio sagen, diese Behandlungsanlage, ALPS genannt, die ja 62 der 64 Radionuklide in diesem Wasser rausfiltert, die funktioniert mal ganz toll und mal ist sie weniger gut. Und das heißt auch, dieses Wasser, was dann dekontaminiert worden ist, ist mal sehr viel besser dekontaminiert und manchmal nicht so gut. Deshalb muss man noch mal 2/3 des bereits behandelten Wassers noch mal behandeln. Mhm. Aber es kann halt immer noch sein, dass in diesem Wasser auch andere Stoffe wie Cobalt-60 beispielsweise drin sind. Und die verhalten sich ganz anders im Meer als dieses Tritium, was ja auch Wasser ist und von daher sofort mit dem anderen Wasser verdünnt. Das heißt, die Gefährdung, die davon ausgeht, ist durchaus unterschiedlich. Und die Forscher der ETH Zürich zusammen mit denen von Tokio wollen beispielsweise jetzt kontrollieren durch Messfahrten, ist das Wasser wirklich immer so befreit von den anderen Stoffen, dass sie unterhalb der Grenzwerte sind, dass da auch langfristig nicht passiert. Dass also nicht, weiß ich, nach 10 Jahren oder sowas plötzlich doch noch irgendwie eine Konzentration zu hoch wird. Das wollen die dann testen und schauen, was ist da los. Aber das Tritium selbst ist nicht das Schlimmste, was mir passieren könnte.
Okay, du hast gerade gesagt, wir müssen darüber sprechen, wie kommt man unter die Grenzwerte. Und du hast auch gesagt, das klappt mal besser, mal schlechter. Warum? Warum klappt das nicht immer gleich gut?
Also ALPS ist eine wahnsinnig komplizierte Anlage. Ja, das ist so eine Filteranlage und die holt die verschiedenen Radionuklide über verschiedene Filter raus. Und ja, dann kann mal hier was kaputt gehen, mal da was kaputt gehen. Und von daher ist die jetzt an manchen Tagen halt, holt sie sehr viel raus und manchmal nicht so viel. Was dann drin bleibt. Die haben also jetzt mehr als 90% allen Wassers, was bislang durch die Anlagen gelaufen ist, schon einmal behandelt. Und 2/3 davon müssten auf jeden Fall nochmal durch die Anlage durchgehen, weil halt die Grenzwerte überschritten werden für die verschiedenen Radionuklide. Bei 1/3 ist es so, dass die für die Radionuklide, auch für diesen Kohlenstoff 14, der sich nicht abtrennen lässt, unterhalb der Grenzwerte liegen. Aber halt Tritium ist immer noch drin. Hm. Und da hat man jetzt gesagt, okay, das werde ich nicht los, was mache ich stattdessen? Und da wird jetzt, ist ab heute wurde damit angefangen, wird Meerwasser und ein Stückchen von der Anlage entfernt, aus dem Meer hochgepumpt, in die Anlage rein, kommt in Tanks rein, wird dann über Leitungen mit dem Wasser aus diesen Tanks vermischt, sodass wir also unter 1500 Becquerel pro Liter Wasser kommen, also unter 1500 Zerfälle von Tritium pro Liter Wasser. Das hört sich jetzt erstmal viel an, ist aber wenig, wenn man weiß, dass die WHO als Grenzwert für das Tritium im Trinkwasser 10.000 Becquerel angegeben hat. Und da muss man auch noch bedenken, dass jedes Kernkraftwerk auch im Normalbetrieb Tritium ins Wasser abgibt, und zwar sehr viel mehr. In Japan dürfen sie 60.000 Becquerel abgeben. Oder halt Le Harc oder Sellafield, die Aufbereitungsanlagen, geben auch sehr viel mehr ab. Also das ist nicht so, dass das was Einmaliges ist oder Erstmaliges, aber es ist halt jetzt in Verbindung mit einem Unfall. Und man muss halt immer schauen, dass man unter diesen von der japanischen Regierung gesetzten Grenzwert von 1500 Becquerel pro Liter Wasser kommt.
Und wenn da jetzt noch problematische Stoffe teilweise drin sind, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, aber wie würden die denn überhaupt in den Menschen kommen oder für den Menschen zur Gefahr werden? Also trinken würde man ja Meerwasser in der Regel wahrscheinlich sowieso nicht, weil es salzig ist. Aber vielleicht würde man drin baden oder man würde den Fisch oder die Algen essen. Und vor allem die Fischer vor Ort, die sind ja offenbar sehr sauer und kritisieren das stark. Und China hat ja auch schon gesagt, Import von japanischem Fisch verbieten wir. Also kann das über diesen Weg dann schon gefährlich werden?
Beim Tritium nicht. Das ist sehr schön, dass China das, oder sehr lustig, dass China das verbietet, weil die 55 Kernkraftwerke am Meer stehen haben und die alle leiten sehr viel mehr Tritium jeden Tag ab. Aber da hat man natürlich ein schönes Mittel in der Hand, um ja, Importe verbieten zu können. Das vermute ich mal ist der Grund, denn die Chinesen waren auch in dieser Kommission bei der Internationalen Energieagentur, die dieses Verfahren abgesegnet hat. Also dieses Tritium sammelt sich auch im Fisch nicht an, sondern oder in der Muschel oder in der Abalone-Schnecke. In der 3-Kilometer-Zone fängt da eh keiner was, da ist Verbot. Und auch bei diesen Fischen gilt, es sammelt sich nicht im Körper an, es wird ausgeschieden. Hm. Man muss es aber trotzdem untersuchen, vor allen Dingen auch die Langzeitfolgen nachschauen, was passiert über die Jahre hinweg. Und deshalb sind diese Messungen und Untersuchungen der Universitäten so wichtig.
Ich wollte dich gerne noch einmal fragen, wie das insgesamt bei AKWs ist. Du hast jetzt schon gesagt, China hat eigentlich gut reden, weil die sind da selber nicht so zimperlich, was sie da eigentlich ins Meer einleiten. Wie ist das zum Beispiel in Europa, in Frankreich oder auch mit den Meilern, die in Deutschland jetzt stillgelegt wurden? Also wo kommt das alles hin? Wird das auch einfach ins Mittelmeer geleitet?
Also im Normalbetrieb wird Tritium halt abgelassen. Das sind dann Mengen, die unterhalb der Grenzwerte liegen und die einfach dann ins Meer ja, verklappt, in Anführungsstrichen, wurden oder werden, je nachdem. Und das war auch nicht problematisch. Man hat also jetzt keine tritiumbelasteten Fische aus der Nordsee beispielsweise.
Okay, Dagmar, genauso machen wir es. Keine Panik, aber weiter beobachten. Danke dir.
Ja, gerne, gerne.
Wir haben heute wieder viel über Russland, über Prigozhin, über die Wagner, Söldner und Putin gesprochen, wollen aber nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die Ukraine heute ihren Unabhängigkeitstag begeht. Am 24. August 1991 hat sich das Land für unabhängig erklärt.
Українців та українок усіх в усій нашій державі.
Nun ist dieser Unabhängigkeitstag heute aber auch gleichzeitig der anderthalbste Jahrestag des Beginns der russischen Invasion. Und in diesen anderthalb Jahren hat sich für die Ukraine wirklich alles geändert. Und jetzt kommen wir zu dem Tipp oder der Empfehlung, die ich vorhin schon angekündigt habe. Denn auch in Russland hat sich einiges geändert. Inside Russland, so heißt eine Spezialreihe vom Weltspiegel-Podcast von der ARD, die heute startet. Und darin sind die Korrespondentinnen und Russland-Experten im ARD-Studio Moskau zu hören. Ina Ruck, Christina Nagel und Frank Eichmann. Und die gehören zu den ganz wenigen westlichen Journalisten, die überhaupt noch dauerhaft aus Russland berichten. Und sie fragen in dieser Podcast-Reihe eben unter anderem, welchen Preis zahlt Russland als Aggressor für diesen Krieg? Und was macht das mit dem Land? Also, Inside Russland, große Empfehlung von uns, hört ihr im Weltspiegel-Podcast, in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo man Podcasts hören kann. Justina Bronski und ich, Josephine Schulz, wir sagen Tschüss für heute. Wir freuen uns, wenn wir noch was an Feedback zu lesen kriegen unter der tag@deutschlandfunk.de, wie immer. Danke fürs Hören und von meiner Seite aus gerne bis morgen. Ciao.